spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss.
It's all true.
Wie kamen wir eigentlich auf die Idee? Wir sind ja keine Historikerinnen, keine Autorinnen und auch keine Journalistinnen oder Schauspielerinnen.
Nee, das stimmt. Wir sind einfach zwei ganz normale Frauen.
Aber wir sind Mutter und Tochter.
Genau. Ich bin die Tochter Laura. Und da ich seit einiger Zeit hier in London wohne, sehen wir uns jetzt leider wesentlich weniger als zuvor.
Aber dafür quatschen wir natürlich jetzt häufiger am Telefon.
Ja, allerdings.
Und dann reden wir manchmal auch über andere Frauen, die wir toll finden und die uns aus irgendeinem Grund faszinieren oder beeindrucken.
Genau. Und darüber, was für Schlüsse wir daraus für unser Leben ziehen.
Und irgendwann haben wir dann angefangen, uns gezielt gegenseitig zu fragen, kennst du eigentlich diese oder jene Frau? Was hat die denn für eine unglaubliche Story? Warum hat man davon eigentlich noch nie gehört?
Und warum faszinieren uns einige Menschen und andere nicht? Warum werden einige berühmt und andere nicht? Sind sie besonders mutig, besonders klug? Haben sie besondere Talente oder Gaben? Oder waren sie einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort? Oder eine Mischung aus allem? Und genau darüber wollen wir auch heute miteinander sprechen.
Ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Heute habe ich ja eine Geschichte für dich vorbereitet.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt.
Die Laura hat die Story nämlich noch überhaupt nicht gehört.
Richtig, und deshalb stelle ich wahrscheinlich genau die Fragen, die euch auch durch den Kopf gehen. Also, würde ich sagen, dann mal los.
Also, Laura, das Wetterduell startet. Wie ist das Wetter in London? Schlechter oder besser als in Köln?
Also wir hatten heute gutes Wetter. Leicht bewölkt und am Abend sonnig. Und bei euch?
Befürchte, dass wenn wir das länger machen, diesen Podcast, dass es irgendwie rauskommen wird, dass das Wetter in London generell besser ist als in Köln. Bei uns hat es geregnet und gestürmt seit 3 Tagen.
Tja, das haben wir hier in Rainy London not so much.
Aber es soll, glaube ich, im Laufe der Woche besser werden. Ich dachte, wir stecken mal an, dass mein Intro kommt. Noch keine Angst, aber ich habe eine Einstiegsfrage für dich.
Mhm.
Hast du schon mal was erlebt, das sich angefühlt hat wie eine Eingebung oder eine innere Stimme?
Nee, leider nein.
So eine Vision oder eine Vorahnung oder so?
Nee, tatsächlich nicht. Also Déjà-vu ganz, ganz schwach hatte ich vielleicht 2-3 Mal in meinem Leben. Ich träume sehr intensiv und die sind aber alle immer nervig. Eher so Albträume leider. Horrorhäuser, das könnte an meinem exzessiven Horrorfilmkonsum liegen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe noch nie irgendwie etwas in diese Richtung gehabt. Mein Ehemann allerdings schon. Und der ist, Mama kann das bestätigen, so ziemlich einer der rationalsten Menschen wahrscheinlich auf der Welt.
Ja.
Und der hatte schon mehrfach sehr, sehr intensive Déjà-vus. Und das ist ja schon auch immer ein bisschen spooky, oder?
Was hatte der denn für ein Déjà-vu?
Boah, müsste ich ihn fragen. Ich vergesse es letztens erst wieder eins. Ich finde das immer gruselig, wenn er mir das dann erzählt. Du? Wie ist es denn
ja,
mit dir?
Ja, ich hatte das schon ein paar Mal.
Mhm.
Das aber auch eher, als ich jünger war als jetzt. Ich hatte zum Beispiel hatte ich, als ich mit dem Papa und dir und Konstantin, Johannes und Paul waren noch nicht geboren, in Frankreich waren, da wusste ich genau, wo was war und wie das da aussieht und dass ich schon mal da war. Hm. Das war auch ein bisschen spooky.
Ja,
dann habe ich zum Papa gesagt, da ist das und da ist das, aber so von früher, ne? Neuere Häuser oder so, wusste ich nicht. Aber ich wusste praktisch auch die Landschaft konnte ich beschreiben. Total seltsam.
Interessant. Nee, sowas hatte ich leider noch nicht.
Und was ich auch schon mal hatte, ist, dass ich dachte, ich kenne jemanden. Also das Gefühl, jemand, den ich gar nicht kannte und habe den neu kennengelernt oder auch gesehen. Und dann dachte ich, den oder die kenne ich schon. So wie aus einem früheren Leben, weißt du?
Ja, nee, hatte ich auch noch nicht. Also dass man so denkt, oh cool, mit denen ist man am Viben und man kommt gut zurecht und es klickt direkt das schon. Aber dass ich dachte, hey, die Person kennst du doch? Nee.
Als Kind hattest du das.
Okay, interessant. Und ist das jetzt... Hat das jetzt was zu tun mit der Geschichte gleich?
Vielleicht. Oder? Wir starten mal mit unserem Intro.
Okay, auf geht's.
Ich bin 5 Jahre alt, als ich zum ersten Mal das Licht sehe. Es ist kein großes Ereignis, kein Moment, der die Welt verändert. Weil es irgendwie immer schon da war, dieses Licht. Es ist einfach nur zu Hause, unser Hof, Sonne, die in warmen Strahlen auf dem Boden fällt, das vertraute Geräusch der Tiere, Hufe von Kühen, die ein scharrendes Geräusch machen. Ein leises Rascheln des Windes in den Bäumen. Meine großen Geschwister, ich habe 9 davon, laufen über den Hof, toben umher, lachen und schreien. Aber ich stehe da, still, klein, kränklich und von den anderen unbeachtet. Meine Haut fühlt sich wie so oft fiebrig an. Meine Glieder sind schwach, die Bewegung fällt mir heute schwer. So beobachte ich sie, die anderen Kinder und ihre Freunde, wie sie den Staub aufwirbeln, während ich mich zurückziehe, nicht imstande mitzuhalten. Vielleicht ist es dieser Abstand, dieser Augenblick der Stille, der mir erlaubt, etwas zu sehen, das sie nicht sehen. Blicke gerade auf die Kühe und eine von ihnen, ein großes, sanftes Tier, ist trächtig. Ich sehe dieser Kuh in die Augen und plötzlich weiß ich es. Die Geburt wird schwer, doch sie werden überleben. Und das Kalb, das sie kriegen wird, trägt einen weißen Fleck auf der Stirn. Ich spreche es laut aus, fast wie in einem flüsternden Traum. Meine Mutter sieht mich an und lächelt nur, als ob ich mal wieder was Seltsames sage, das sie amüsiert. Meine Eltern lächeln oft, wenn ich etwas äußere, was für sie keinen Sinn macht. Ach, du und deine Geschichten, sagt meine Mutter dann, und mein Vater schüttelt den Kopf. Die anderen Kinder beschäftigen sich jetzt weiter mit ihren wilden Spielen. Unsere Dienerinnen schütteln missbilligend die Köpfe und tuscheln zwischendurch miteinander. Sie tuscheln ständig über mich. Doch dann, kurze Zeit später, kommt ein kleines Kalb zur Welt. Es ist ja immer ein besonderer Moment, wenn neues Leben auf die Welt tritt. Trotz der schweren Geburt überleben beide Tiere. Und als das Kalb da liegt, kann ich es nicht fassen. Es trägt einen weißen Fleck auf der Stirn, genau wie ich es gesehen und vorhergesagt habe. Die Bediensteten im Haus tuscheln schon wieder über mich, als sie das Kalb sehen. Sie werfen mir seltsame Blicke zu, irgendwie ängstlich und verächtlich. Was für ein seltsames Kind, unsere Kleine, höre ich meine Mutter zu meinem Vater sagen. Hat sie das wohl wirklich gewusst? Und obwohl niemand es laut ausspricht, spüre ich, wie sich etwas verändert. Die Blicke meiner Umgebung sind jetzt anders, als ob die Menschen befürchten, ich wüsste mehr als vorher. Dinge, die ich besser nicht wissen sollte. Tag für Tag geht das Leben auf unserem Gut weiter. Ich, weiterhin oft krank und schwach, immer in der Rolle der Beobachterin, bleibe noch mehr als früher außen vor. Und während die Welt um mich herum atmet und pulsiert, erlebe ich weiter diese kleinen, unerklärlichen Dinge, diese flüchtigen, aber tiefgreifenden Momente. Niemand scheint diese Erfahrungen zu verstehen. Niemand außer mir sieht dieses Licht. Niemand anderes hört die Melodie der Zeit. Niemand scheint Ähnliches zu erleben und niemand spricht mit mir darüber. Also schwöre ich mir, nie, nie wieder etwas von meinen Visionen zu erzählen. Es wird mir klar, dass es nicht nur mein unerklärliches Wissen ist, das unheimlich wirkt, sondern das, was die anderen dadurch in mir sehen. Es gibt einen Teil von mir, den sie nicht verstehen, den sie nicht fassen können. Und so halte ich mich fortan zurück. Ich schweige.
Wie spannend. Klingt eher wie ein Buch als wie eine echte Geschichte, oder? Aber wenn du mich jetzt fragst, was ich denke, wer es sein könnte, habe ich keine Ahnung.
Nein.
Nee, auch schon so jung. Und also man hat jetzt ja gemerkt, eine wohlhabende Familie. Aber schon was länger her muss es sein, weil keine Handys, keine Technologie. Deswegen spielen alle auf dem Hof. Und Bedienstete natürlich oder Angestellte. Aber wer das jetzt sein könnte, weiß ich nicht.
Also glaubst du auch, es ist eine Frau, die schon länger nicht mehr lebt? Und da hast du recht, ja, weil die Frau ist fast 1000 Jahre tot.
Oha.
Mhm. Und du weißt ja, wie eng unsere Bindung mit der Familie von meiner Freundin Ute ist und ihrer Familie. Mhm.
Ja.
Und die Ute ist ja eine wahnsinnig belesene und spirituelle Frau.
Mhm.
Und sie wohnt in der Nähe vom Olaifelsen in dem Weltkulturerbe Mittelrheintal. Da sie dort unter anderem Gästeführerin ist, unsere Ute, bleibt es nicht aus, dass sie viel über die Gegend weiß. Und in den letzten 30 Jahren waren wir alle schon oft bei Ute und haben auch einiges von der Gegend kennengelernt. Und in diesem Kennenlernen der Gegend, da waren wir im Kloster Aibingen. Warst du da schon mal mit?
Könnte sein. Wobei, nee, in dem Kloster war ich noch nicht mit.
Bei den Nonnen, da?
Nee, da war ich nicht.
Genau. Und das Klösterlädchen, das es da gibt, da kriegt man viele Sachen und Tees. Und Ute und ihre Gruppe Ranunculus hat auch schon in der Abteikirche Konzerte gegeben. Und das ist ja die Abtei der heiligen Hildegard von Bingen. Und über die reden wir auch heute.
Oh, wie cool. Oh, das ist spannend. Das interessiert mich auch total.
Ja, es ist wirklich eine total spannende Frau. Und das wäre auch gleich mein Tipp. Ich gebe ja mal gerne so einen Tipp. Nämlich diesmal wäre es ein Ausflugstipp. Ein Besuch im Kloster Aibingen bei Rüdesheim. Das cool. ist wirklich ein besonderer Ort.
Können wir ja nächstes Mal, wenn wir da sind, auch rennen.
Ja, gerne. Jetzt heute, nach heute willst du da bestimmt unbedingt hin. Und das Zweite, warum ich gerade jetzt auf die Hildegard von Bingen gekommen bin, ist, dass ich auf einem Konzert alter Musik hier in Köln war, Zamus heißt das, und da war tatsächlich ein, sag ich mal, so eine Art Schauspiel über Hildegard von Bingen und ein Konzert bei Hildegard von Bingen. Das hat mich so beeindruckt und dann dachte ich so, das wird unsere nächste Frau, die ich dir vorstelle.
Das kommt mir sehr gelegen, da wollte ich immer schon mal mehr drüber hören, aber irgendwie kommt man ja dann so im Verlauf des Lebens nicht zu, ne?
Das war so beeindruckend, dieses Musiktheater und dann ein Cello, das praktisch, Hildegard von Bingen war auch eine Komponistin, das war so ein Multitalent und die hat auch Gesänge und Stücke verfasst und dieses Cello versucht praktisch diese Gesänge nachzuempfinden, das war so eine moderne Musik und doch ganz alt. Das fand ich super spannend. Christina Meissner, weißt du, Cellistin, hast du von dir schon mal was gehört?
Nee, aber ich weiß, dass man sie als einen der ersten recorded, also aufgezeichneten Omnis Universalis bezeichnet. Also Menschen, die so ganz viele Sachen ganz, ganz gut konnten. Das ist ja so ein Begriff, der in der Renaissance geprägt wurde.
Vor allem als Frau, ne? Ist das damals, dass wir heute davon wissen, dass es eine Universalgelehrte gibt, also eine Frau gibt, das ist besonders interessant.
Ja. Wobei man dann natürlich auch so Geschichten wie das, was du jetzt gerade erzählt hast, mit so einem Körnchen Skepsis sehen muss, wenn man ja weiß, dass die alles, was man von damals also übertragen wurde, ist nicht, weiß man nicht genau, wie sehr das stimmt, oder?
Ja, das ist wahr, aber tatsächlich wissen wir über Hildegard, die ist jetzt 850 Jahre tatsächlich tot, erstaunlich viel. Und zwar hat sie ein super produktives und vielseitiges Leben geführt. Und sie wohnte in einem Kloster. Die Mönche, die waren ja alles des Lesens und Schreibens mächtig. Also da war es dann auch möglich, Sachen festzuhalten. Und die Hildegard hat, als sie dann später berühmt war, da war sie aber schon weit über 40, einen Briefwechsel gehabt mit Persönlichkeiten wie Friedrich Barbarossa oder verschiedenen Päpsten. Und sie hat auch einige Werke verfasst, also drei ganz dicke Bücher. Da steht auch ganz viel über ihr Leben drin. Und dadurch wissen wir, dass sie da schreibt oder ihre Biografen, sie hatte zwei Leute, die das aufgeschrieben haben, mindestens, die geschrieben haben, dass sie mit 3 Jahren das erste Mal das Licht sah.
Okay. Naja, also ich bleibe bei meiner Aussage. Aber dann lass uns doch mal reinspringen jetzt.
Also ihr Geburtsjahr ist 1098. Am 16.09. wird die in Bermersheil bei Alzheim in Rheinhessen geboren. Ihre Eltern, da hat es dir eben schon richtig vermutet, sind reich für diese Zeit. Die sind beide adelig. Ihr Vater heißt Hilger von Bermersheim und ist Gutsverwalter seiner eigenen Gehöfte. Und ihre Mutter Mechthild stammt aus einem einflussreichen Haus, und zwar das Haus der Sponheimer oder Sponheimer.
Mechthild.
Mechthild hat ein Kind namens Hildegard.
Ja, wirklich, diese alten deutschen Namen sind
ihr Vater mega Hilger cool. von Bermersheim. Und Hildegard, das habe ich ja auch eben in dem Intro schon gesagt, die ist das 10. Kind der Familie, das jüngste Kind. Und das 10. Kind wird in diesen Zeiten ohne eigene Entscheidung fast immer dem geistlichen Leben zugeführt. Hildegard heißt übersetzt von Hildja und Gard die Kämpferin oder auch die Beschützerin. Und ich finde, der Name passt sehr gut zu ihr. Die ersten Visionen, die sie hat, ab dem dritten Lebensjahr prägen ihr Selbstbild. Sie sieht sich selbst als Empfängerin göttlicher Botschaften, auch wenn sie die nach ihren Erfahrungen lange geheim hält. Ihre eigenen späteren Niederschriften und auch was über sie geschrieben wird in diesen überlieferten Briefen und was man über sie weiß, bilden den Kern ihres Wirkens und dem, was wir heute über sie wissen. Da sie ja als 10. Kind der Kirche vorbehalten ist, gibt man sie tatsächlich schon mit 8 Jahren, also 1106, vermutlich ins Kloster Disibodenberg.
Ach du meine Güte, wahrscheinlich waren die froh, als sie das komische Kind losgeworden sind, so von der Geschichte, wie du es eben erzählt hast, oder?
Ja, aber sie hat wohl eine sehr gute Bindung zu ihren Eltern und Geschwistern. Also es ist, so ist es, glaube ich, nicht, aber es ist schon so. Also Mädchen haben meist nur 2 Wege, heiraten oder Kloster. Und die Bildung ist Männern vorbehalten, aber im Kloster dürfen die Frauen halt auch lernen, sonst wäre sie wahrscheinlich auch nie so berühmt gewesen. Also für sie war das Kloster eine Chance und nicht eine Gefangenschaft, sondern eine Befreiung praktisch von gesellschaftlichen Erwartungen. Mhm. Gerade weil sie so kränklich war.
Das erinnert mich ein bisschen an die Kathi Sandwiener, oder? Die ist ja auch wahrscheinlich nur so geworden, oder die ist auf jeden Fall nur so geworden, wie sie geworden ist, weil sie im Zirkus aufgewachsen ist.
Ja, aber interessant, was Frauen im Laufe der letzten Jahrhunderte für Wege gefunden haben und finden mussten, um sich in einer männerdominierten Gesellschaft zu behaupten. Zirkus, Kloster, eigentlich super traurig, aber das ist halt unser Blick auf damals.
Ja.
Halt alles Kinder ihrer Zeit, ne? Disibodenberg ist tatsächlich ein Mönchskloster, also ein Männerkloster, und war ein Benediktinerkloster im Nahetal, sehr abgelegen, umgeben von Natur und Stille. Es gibt eine Frau, die heißt Jutta von Sponheim. Du merkst, Verwandte ihrer Mutter, die ist ja auch eine Geborene von Sponheim. Und die nimmt Hildegard in ihre Obhut. Und Jutta, Hildegard und wahrscheinlich noch ein drittes Mädchen gründen da eine Klause. Weißt du, was eine Klause ist? Hast du das schon mal gehört?
Ja, habe ich schon von gehört, ja.
Das ist praktisch so in einem Mönchskloster.
Ein Anhang, ja.
Genau, so ein Anhängsel, in dem auch das andere Geschlecht, also in dem Fall jetzt die Frauen, dann leben können. Jutta ist ungefähr 7 Jahre älter als Hildegard und war dann somit, wenn das stimmt, dass sie mit 8 Jahren tatsächlich ins Kloster kam, das ist nicht verifiziert, das kann man nur in ihren eigenen Ausführungen lesen, war sie dann 16 Jahre, also beide noch super jung. Es gibt aber auch Quellen, die sagen, dass Jutta bereits als Eremitin dort in Disibodenberg lebte. Fakt ist jedenfalls, dass Jutta Hildegard unter ihre Fittiche nahm und die war selbst sehr gläubig und sehr belesen. Und so profitierte Hildegard sehr von Jutta und die mochten sich beiden. Im Kloster Disibodenberg wächst Hildegard zwar sehr abgeschirmt von der Welt auf, aber spirituell und geistig gefördert.
Vom Kloster, weil das ja auch eben ein Tipp von dir war, können wir ja auch gerne noch so ein Bild verlinken. Dann können sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das mal anschauen.
Fotos gibt es nicht mehr von vielen Orten von damals, weil die teilweise gar nicht mehr existieren. Da sind dann nur noch Gedenksteine oder sowas. Aber ich kann auf jeden Fall eine Zeichnung verlinken. Obwohl Hildegard in ihren späteren Schriften immer wieder über ihre mangelnde Bildung klagt, weiß man heute, sie verfügt über umfangreiche naturkundliche biblische, theologische und philosophische Kenntnisse. Klause, in der Jutta und Hildegard und die wachsende Zahl von Nonnen oder zukünftigen Nonnen bewohnen, ist ein abgeschlossener Wohn- und Gebetsraum, sehr eng, ohne Zugang zur Welt. Das Leben dort ist völlig abgeschieden, der Garten winzig, das Leben relativ entbehrungsreich. Es gibt einen strengen Tagesablauf, Stundengebete, körperliche Arbeit, Stille. An der Liturgie der Mönche dürfen die Mädchen und jungen Frauen nicht aktiv teilnehmen, sondern nur durch ein kleines Fenster zuhören. Die Versorgung erfolgt meist nur durch eine Durchreiche. Das finde ich auch echt krass, ne? Die dürfen noch nicht mal zu den Messen dann rübergehen, quasi zu den Männern.
Was erfolgt nur durch eine Durchreiche?
Die Versorgung mit Lebensmitteln.
Hä?
Mhm. Ja, die dürfen praktisch nicht in dieses Refektorium oder in den Speisesaal der Mönche rein.
Ist ja furchtbar. Und kriegen die irgendwie ihre Essensration zugeschoben oder was?
Genau. Ja. Aber das ist ja das, wofür die sich, also vor allem die Jutta, sich aktiv entschieden hat.
Ja, gut, aber das kleine Mädchen hat sich ja nicht dazu entschieden, sondern wurde dazu gezwungen. Aber gut.
Ja, aber Hildegard ist sehr zufrieden mit ihrem Leben da. Weil die ist weiterhin unglaublich kränklich und dann wissen wir ja auch, dass sie diese Visionen hat und dieses Engel, die fühlt sich da beschützt, ne? Und sie liebt auch die Umgebung, Wälder, Heilpflanzen, Tiere. Das prägt ihr Denken auch sehr tief.
Hat sie ja Glück gehabt, ne?
Ja. Ja. Sie sieht in allem so eine göttliche Ordnung und Weisheit. Und das ist auch die grundlegende Beobachtung, Naturbeobachtung, die später die Basis für ihre Werke ist.
Wie ist das dann zu der Zeit geschichtlich? Also wo befinden wir uns da gerade?
So, momentan herrschen in den deutschen Landen die Salier. Heinrich der V. regiert bis 1125. Und danach kommen ja die Staufer mit Friedrich dem I. Und ab 1138 ist der berühmte Barbarossa Kaiser.
Und die Staufen, waren die nicht so sehr prunkvoll?
Ja, genau. Die bauten auch viele neue Schlösser und so. Das Römische Reich, das Heilige Römische Reich, ist eher zerstritten oder zerspalten. Es herrscht nämlich ein Machtkampf zwischen Kaisern und Kirche.
Es herrscht immer ein Nachtkampf zwischen Kaiser und Kirchen bis zur Säkularisierung.
Was haben wir denn heutzutage? Wir haben nur noch den Kaiser von China, oder?
Nee.
Also auch heute nicht mehr. Kann ich mehr. Und der sogenannte Investiturstreit prägt die Spannungen zwischen weltlicher und geistlicher Macht und lähmt die Gesellschaft von damals. Hildegards Geburtsjahr ist ein Jahr großer Umbrüche, religiös, politisch und gesellschaftlich. Armut, Krankheiten und Kriege belasten die Menschen im mittelalterlichen Europa. Hunger, Epidemien, religiöser Druck, alles lagert hart auf der Menschheit. Und es beginnt der erste Kreuzzug. Zur Zeit von Hildegards Geburt kämpfen europäische Kreuzfahrer um die Kontrolle in Jerusalem. Der geht ja von 1196 bis 1099, dieser Kreuz. Schlacht um Jerusalem steht damals unmittelbar bevor und als sie in die Klause kommt, ist er schon vorbei. Kennst du dieses große Schisma? Sagt ihr das noch was? Ich meine nicht Schiss. Das ist das große morgenländische Schisma. Damals spaltet sich die byzantinisch-orthodoxe Kirche von Rom ab. Nach langem Streit um Macht, Liturgie und Papstanspruch. Und ab da ist die Zeit dauerhaft zweigeteilt. In eine westliche römische Kirche und eine östliche orthodoxe Kirche. Auch interessant, ne?
Ich habe das schon vergessen gehabt wieder, ja, aber du hast recht. Ich habe viele Freunde, die orthodox sind. Da hatten wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, aber ich habe es vergessen.
Also das um Hildegards Geburtsjahr herum passiert. Und die Gelehrtenwelt der damaligen Zeit bewegt sich noch zwischen antiker Tradition, römischer Tradition und kirchlicher Dogmatik. Das mittelalterliche Weltbild orientiert sich an der Idee einer göttlich geordneten geozentrischen Sphärenwelt. Da gibt es ja auch diese Bilder von, ne? Wie praktisch die Welt, also sie wussten schon, die ist wahrscheinlich rund, aber wie die praktisch so von Sphären umgeben ist. Und Wissenschaft, Mystik und Theologie sind noch sehr, sehr eng miteinander verwoben. Frauen sind, das kann man sich denken, in ihrer gesellschaftlichen Rolle stark eingeschränkt. Das Idealbild einer Frau ist entweder Jungfrau oder Heilige. Viel Wahl.
Wie das halt so ist im Leben. Das sind wir das nicht alle.
Wenn man von ihren Visionen oder von Hildegard als Prophetin spricht, dann muss man wissen, mystische Erfahrungen sind zur damaligen Zeit hoch angesehen, aber auch überwiegend männlich geprägt. Hildegard ist dann später auch eine der ganz wenigen Frauen, die ihre Visionen niederschreibt. Mit 14 Jahren, also 1112 herum, legt Hildegard ihr Nonnengelübde ab. Damit bindet sie sich lebenslang an ein Leben im Kloster. In der stillen Abgeschiedenheit dieser Klause reift Hildegard zu einer jungen Frau. Ihre Verbindung zum Göttlichen wächst und wächst und sie versteht ihre Visionen nun bewusster. Sie begreift sich zunehmend als Werkzeug Gottes, durch das die göttliche Botschaft sichtbar werden soll. Jutta ist inzwischen eine enge Freundin und Wegbegleiterin von Hildegard. Sie wird zur geistigen Lehrerin. Die beiden leben über 20 Jahre zusammen in dieser Klause, in enger Gemeinschaft, aber auch in spiritueller Intensität. Jutta führt allerdings ein sehr extrem asketisches Leben. Sie fastet oft, sie schläft wenig und sie betet stundenlang auf dem Boden liegend. Es gibt einen Film über das Leben von Hildegard von Bingen, der heißt Die Vision. Der ist von 2009. Hast du den vielleicht gesehen?
Geschaut habe ich ihn nicht, aber ich habe es mitbekommen, als er damals rauskam. Hast du den angeguckt?
Ja, ja, du weißt doch, ich habe wieder verschiedene Biografien gelesen, Filme geguckt, Dokumentationen angeguckt.
Das schaue ich mir auch mal an. Dann.
Ja, und der ist wirklich auch sehr empfehlenswert. Das wäre da mein zweiter Tipp. Es wird berichtet, dass sie sich selbst regelmäßig geißelt, also schlägt oder wehtut. Sie trägt angeblich einen Bußgürtel mit nach innen gerichteten Dornen um den Leib.
Das klingt ja nach sehr viel Spaß.
Kommt auch in diesem Film vor, aber ob diese Details historisch gesichert sind, bleibt offen. Also man verstand im Mittelalter, muss man dazu wissen, körperliche Schmerzen als Reinigung. Damit kann Hildegard allerdings nicht so viel anfangen und sie übernimmt nicht diese radikalen Formen der Buße. Im Laufe der Zeit entwickelt sie ihre eigene Theologie, in der das Leben als Geschenk Gottes im Vordergrund steht. Hildegard strebt immer mehr ein ganzheitliches Verständnis des Glaubens an und betont die Schöpfung, die Musik, die Farben, die heilende Kraft der Natur. 1136 stirbt Jutta. Der Überlieferung nach wird ihr Körper nur von 2 Nonnen gewaschen in dieser kleinen Klause, damit niemand diesen Bußgürtel sieht und die scharfen Wunden, die im Laufe der Jahre sich da eingeratscht haben in ihre Leibesmitte.
Das war bestimmt ein schwerer Schlag für die Hildegard.
Ja.
Das ist so gut. Weißt du, wenn du eh nicht viel Kontakt zur Außenwelt hast und dann deine beste Freundin im Prinzip stirbt.
Ja, und deine Mentorin, also sie hat dich ja auch sehr bewundert. Ne? Nach dem Tod von Jutta wird Hildegard von ihren Mitschwestern zur neuen Leiterin der Frauengemeinschaft gewählt.
Wissen wir schon, wie viele das zu der Zeit waren?
Man redet davon, dass das schon über 16 waren.
Oh,
aber gesichert
okay.
Ist das nicht. Das habe ich in der Biografie gelesen. Abt Kuno, der Abt des Benediktinerklosters, die sie Bodenwert, erkennt an, dass sie jetzt Äbtissin dieser Nonnen wird. Und mit diesem Amt der Äbtissin erhält Hildegard erstmals Gestaltungsspielraum.
Also war sie zu der Zeit, als sie dann Äbtissin wurde, 38?
Genau, ungefähr, vielleicht auch 39, aber müsste ungefähr hinkommen. Aber ihre Gesundheit wird immer schlechter, weil sie leidet unter einer starken körperlichen Belastung und innerem Druck. Verantwortung als Äbtissin und die Zunahme ihrer Visionen belasten sie zutiefst. Erkennt immer mehr, ihre Gaben dürfen nicht verborgen bleiben. Sie hat einen Auftrag und muss den öffentlich erfüllen, nämlich ihre Visionen anderen Menschen zu erzählen. Ein gelehrter Mönch und Unterstützer von Hildegard von Beginn an ist Vollmar von Disibodenberg. Er wird ihr treuer Sekretär. Selbst sagt später, dass sie sich sehr schwer tut, und das ist wohl auch so, korrektes Latein schriftlich zu formulieren. Und er gibt dem Ganzen, als sie dann anfangen, ihre Vision aufzuschreiben, Struktur und Deutung. Er glaubt immer an sie. Dann kriegt sie auch noch eine weitere Weggefährtin, nämlich Richardis von Stade.
Richardis.
Diese Namen alle, ne?
Namen.
Ob die wohl mal wieder irgendwie kommen, dass man Leute, Kinder wieder so mehr nennt?
Vielleicht, ja. Die haben schon was Interessantes.
Also im Grunde sage ich mal, dein Papa heißt ja Michael, Michaela. Gibt es ja auch als Namen. Und als ich jünger war, da gab es auch noch einige Michaelas. Und Richardis kommt ja auch von Richard. Ne? Das sind ja im Grunde aus Männernamen Frauennamen machen.
Ja, stimmt.
Vielleicht gibt es auch einen Laurus.
Laurentius. Laura kommt ja von Laurentius.
Laurentia, liebe
Laurentia. Wie du bestimmt weißt als Mutter, die du mir den Namen schließlich gegeben
Laura,
hast.
Ich weiß, Laura die Lorbeerbegrenzte.
Genau, Laurentius ist der Lorbeergekrönte. Und Nadja?
Nadja kommt angeblich von Nadjeschka und aus dem Russischen und heißt Hoffnung.
Oh, wie schön.
Hier kommt die Hoffnung.
Okay, weiter geht's.
Richardis ist Tochter eines mächtigen Adelsgeschlechtes, gebildet, klug und religiös. Angeblich sieht sie der verstorbenen Jutta von Sponheim, einer ihrer Verwandten, auch sehr ähnlich. 1147 tritt Richardis in das Kloster Disibodenberg ein. Sie war zu dem Zeitpunkt ungefähr 23 Jahre alt und Hildegard von Bingen 49, also sie war 29 Jahre älter. Aber sie wird unglaublich rasch zur engsten Vertrauten Hildegardes und ihre Begleiterung, Unterstützung und Schreibseele, wie Hildegard sie nennt. Sie hilft Hildegard dann auch beim Ordnen und Niederschreiben der Visionen, insbesondere bei ihrem ersten Werk. Kivias, wisse die Wege, heißt Hildegards erstes großes Werk. Sie schreibt es von 1141, also bevor Richardis kommt, in dem Jahr, in dem sie Äbtissin wird, bis 1151, 10 Jahre lang schreibt sie ein Werk. Und es enthält 26 Visionen mit tiefgründiger Theologie. Hildegard beschreibt darin den Heilsplan Gottes, die Struktur der Kirche, das Weltgeschehen und die Seelenreise, so wie es ihr in ihren Visionen erscheint. Abt Kuno erkennt ihre Gabe zu Beginn der Niederschreibung. Als einer der wenigen Kirchenmänner erkennt er auch Hildegards geistliche Berufung. Und er ermutigt sie, ihre Visionen aufzuschreiben. Ein seltener Rückhalt für eine Frau mit prophetischen Gaben. Zeit, in der wir uns befinden, ist ja auch eine Zeit der Hexenverfolgungen. Hildegard hat nun berechtigterweise Angst, wenn sie ihre Visionen verbreitet, dass das, ich würde mal sagen, in den falschen Hals der Kirche gerät.
Ja, das ist auch einer der Gedanken, die ich direkt hatte.
Ja, genau. Ne? Also wie schafft sie das, dass es anerkannt wird? Und sie überlegt sich jetzt, dass sie an einen ganz berühmten Mann, einen Kleriker und auch Mönch schreibt, Bernhard von Clairvaux. 1141 wendet sie sich in einem demütigen Brief an den einflussreichen Zisterzienserabt.
Okay, ich lese das vor, aber es ist nicht einfach vorzulesen. O ehrwürdiger Vater Bernhard, ich erhebe mein Begehren vor dir, denn hochgeehrt vor Gott rufst du zur Furcht vor der verderblichen Narrheit dieser Welt. In seinem Namen ersuche ich dich, nimm mein Anliegen zur Kenntnis. Ich bin zutiefst erschüttert von einer Vision, die mir durch göttliche Offenbarung erscheint. Gesehen nicht mit fleißigem Auge, sondern mit dem Geist. Elend und klaglich in meiner Frauennatur habe ich seit frühester Kindheit große Wunder geschaut, die meine Zunge nicht zu sagen vermag, die mir aber der Geist Gottes lehrt, damit ich glauben kann. Treu und gütig, Vater, antworte in deiner Gute deiner unwürdigen Dienerin, die nie eine Stunde ohne Sorge verbrachte. Tröste mich, damit ich sehen kann, ob ich diese Dinge offen sagen oder schweigen soll. Inzwischen liege ich elend da nieder, unfähig mich zu erheben, weil ich meine Version verschweige. Holla, die Weiße.
Ja.
Das ist ja echt, das kann man sich ja nur schwer noch irgendwie durchlesen heutzutage. Die Arme in meiner erbärmlichen Frauennatur.
Oh, ich mache mich ganz klein. Erkenn bitte meine Visionen an. Bitte, bitte, bitte.
Die Arme, dass sie das machen musste, nur damit sie ihr Buch veröffentlichen darf.
Ja,
ne?
Ja. Indem sie diese Visionen dann aufschreibt. Ne? Ist schon krass.
Aber schlau, weil wie wir heutzutage wissen, kommst du mit so Sachen leider bei sehr hohen Positionen ja weiter. Das neueste Beispiel ist ja Trump, wo man sich ja anscheinend auch immer nur einschleimen muss, um irgendwie weiterzukommen.
Aber da müssen sich alle einschleimen, nicht nur die Frauen.
Hm. Ja, ja.
Ja, also
ich glaube auch, dass das früher immer schon so war, dass alle sich dann so einschleimen. Nicht
ja, bei so hochgestellten Leuten an, aber damit du als Frau... Also ich meine, sie hat diese Vision, sie hat was zu sagen, sie will das aufschreiben und muss sich so klein machen, damit sie das aufschreiben darf.
Hm.
Also das passiert da schon eher Frauen als Männern, denke ich.
Hm.
Aber sie ist wirklich super geschickt, das
so zu
vermitteln.
Sehr schlau.
Und Bernhard nimmt auch ihre Visionen dann tatsächlich ernst. Er ermutigt sie, diese niederzuschreiben. Und seine Anerkennung gibt Hildegard das dringend benötigte Vertrauen in ihre Berufung. Bernhard bringt dann Hildegards Anliegen auf die Synode von Trier, 1147-48, und überzeugt dort Papst Eugen III., ihre Visionen als göttlich inspiriert zu prüfen, mit Erfolg. Der Papst erkennt jetzt also auch sie als Visionärin
an. Wow, das ist ja ziemlich schnell dann gegangen, ne?
Ja, es hat jetzt dann schon ein Jahr oder zwei gedauert. Ne?
Aber trotzdem. Dafür,
also 1141 beginnt der Briefwechsel praktisch, der allererste. Und 47, 48 ist es dann, dass der Papst dann das
prüft. Und was sind das jetzt für Visionen?
Um das Jahr 1147 hat Hildegard eine eindrückliche Vision. Sie sieht den klaren Auftrag, ein eigenes Frauenkloster zu gründen, frei von männlicher Kontrolle. Dieser Auftrag verändert alles. Bisher lebt Hildegard im Frauenkonvent. Und zwar, wie wir wissen, im Kloster Disibodenberg unter der Leitung der dortigen Benediktinermönche. Doch diese Form der Abhängigkeit ist für sie nicht mehr tragbar. Sie informiert jetzt den Abt über ihren Entschluss, mit ihren Nonnen auszuziehen. Der ist überhaupt nicht begeistert und verweigert die Zustimmung. Hildegards wachsende Bekanntheit ist schließlich für das Kloster finanziell prestigeträchtig. Ein zäher Konflikt beginnt. Hildegard wird in dem Laufe dieses Konflikts schwer krank. Aus ihrer Sicht ist das ein Zeichen Gottes, dass sie sich dem göttlichen Auftrag nicht verweigern darf.
Und erst als der Abt zustimmt, sie ziehen zu lassen, bessert sich ihr Zustand. Ab 1148 plant sie intensiv den Bau des neuen Klosters. Sie erhält dabei Rückendeckung von einflussreichen Persönlichkeiten, insbesondere von Bernhard von Clairvaux. Sogar Papst Eugen III. Gibt durch sein Schweigen indirekt grünes Licht. Die entscheidende materielle Unterstützung erhält Hildegard von der Familie ihrer engen Vertrauten Richardis von Stade. Deren Mutter, Gräfin Richardis, stellt Güter und Geldmittel zur Verfügung. Diese adlige Förderung bildet die wirtschaftliche Grundlage für ein eigenständiges Frauenkloster. Zwischen 1148 und 1150 entsteht so das neue Kloster am Zusammenfluss von Rhein und Nahe, dem heutigen Rupertsberg. Die Gründe für die Wahl gerade diesen Ortes waren einmal, dass es eine geweihte Erde ist. Der Ort ist eng mit der Legende des heiligen Rupert verbunden. Außerdem ist es ein Verkehrsknotenpunkt. Die Lage am Rhein und an Handelswegen erleichtert den Austausch geistiger Ideen. Außerdem ist das Land dort unglaublich fruchtbar. Gute Voraussetzungen für Selbstversorgung und natürlich Kräuterkunde. Während der Bauzeit bleibt Hildegard wahrscheinlich mit ihren Nonnen weiterhin am Disibodenberg. Mit etwa 18 Nonnen ist es dann im Jahr 1150 soweit. Der Einzug in das neue eigene Kloster. Der Rupertsberg wird zu einem Zentrum weiblicher Spiritualität. Einzigartig zur damaligen Zeit. Der Ort bietet Raum für Hildegards Vorstellung von klösterlichem Leben. Musik, Medizin, Mystik, Bildung. All das existiert nebeneinander gleichberechtigt. Aber Hildegards Erfolg ruft auch Neid und Missgunst hervor, besonders bei anderen Äbtissinnen. Es entstehen auch Gerüchte und Anfeindungen, doch Hildegard begegnet ihnen mit Selbstbewusstsein und Klugheit. Mit der Gründung des Rupertbergs wird Hildegard endgültig zur sichtbaren geistlichen Führungsfigur. Sie wird Ratgeberin von Bischöfen, Fürsten und sogar Kaisern. Und der Rupertsberg entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem bedeutenden geistigen Zentrum, in dem Hildegard den Großteil ihrer eigenen Werke verfasst.
Ja, super, dass sie das dann irgendwie hinbekommen hat, tatsächlich ihr eigenes Kloster zu gründen. Gab es da was Bestimmtes oder war es, welche christliche Richtung war das?
Also sie war ja vorher bei dem Benediktinerkloster. Und das ist jetzt auch wieder ein Benediktinerkloster für Frauen natürlich, für Nonnen. Und Hildegard leitet das Kloster aber mit sehr großer Eigenständigkeit, sehr selbstbewusst und setzt auch eigene Ideen um. Zum Beispiel ihre eigenen liturgischen Gesänge, eigene medizinische Studien und theologische Werke, die sie einfließen lässt in ihre Arbeit als Äbtissin. Sie hat damit auch sehr, sehr viel Verantwortung. Geistlich, wirtschaftlich und organisatorisch, sage ich mal. Wie ja, eine Schulleiterin.
Prinzip, genau, eine Managementfunktion, so wie du auch machst. Und ist das dann, dass die anderen Nonnen in dem Kloster das auch alles machen dürfen?
Also falls nicht jeder weiß, was ein Orden ist. Ein Orden in der katholischen Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich zu einem bestimmten religiösen Lebensstil verpflichten. Und zwar um Gott zu dienen und um christliche Werte zu leben. Ordensgemeinschaften sind in der Regel nach einem bestimmten Gelübde organisiert und folgen einer bestimmten Spiritualität oder einem Charisma, das von ihrem Gründer oder ihrer Gründerin schon vorher festgelegt wurde.
Also sind die alle ein bisschen unterschiedlich?
Genau, kann ich gleich nochmal ganz kurz sagen.
Und so ein Gelübde ist sowas wie Zölibat?
Also es gibt drei, die normalerweise in allen Orden der katholischen Kirche abgelegt werden. Das eine ist Keuschheit, das ist eben keine sexuelle Beziehung und Verzicht auf die Ehe. Und das zweite wäre dann noch Armut, also man verzichtet auf seinen kompletten weltlichen Besitz. Und das dritte wäre Gehorsam, also man unterwirft sich der Leitung des Ordens.
Ich glaube, da sind wir bei allen drei raus, Mama.
Das stimmt wohl.
Okay, cool. Also jetzt hat sie das Kloster gegründet, das ist fertig gebaut. Die ist mit ihren, nennt man das Anhängerin oder anderen, dahin. Und jetzt ist wahrscheinlich der Teil von Hilde Hoffmann, den ich auch kenne. Also wo es anfängt mit der ganzen Heilkunde, also Naturheilkunde, dem medizinischen Fokus.
Ja, genau. Da könnte ich jetzt was drüber erzählen. Nur noch mal kurz zu diesem Benediktinerorden, wo sie ist. Es gibt ja verschiedene Orden. Es gibt ja einmal Männer- und Frauenorden. Und als Benediktiner gibt es beides, also Männer und Frauen. Und deswegen ist es auch für sie überhaupt erst möglich, einen Frauenorden zu gründen.
Ah, du meinst, es gibt auch Orden, da sind Frauen nicht erlaubt, oder was meinst du?
Ja, oder die gibt es nur für Männer oder nur für Frauen, ne? Und es gibt da halt auch Unterschiede. Ich sag mal, die Jesuiten, die legen ihren Schwerpunkt auf Bildungsarbeit und Missionierung. Und Franziskaner, hast du ja bestimmt gehört vom heiligen Franz von Assisi, Betonung auf Armut und Demut.
Und die Benediktiner sind die, die ein bisschen chilliger sind, oder?
Ja, das kann man so sagen.
In Millennial-Sprech.
Benediktiner, die wurden gegründet im 6. Jahrhundert von Benedikt von Nursia. Und ihr Schwerpunkt heißt, du als Lateinerin weißt das ja, ora et labora.
Ah ja, beten und arbeiten.
Da sie sehr großen Wert auf ihr Kloster legen und auch auf die Liturgie legen, also zum Beispiel auch Gesang und so weiter, sind die Benediktiner auch ein wichtiger Träger der mittelalterlichen Kultur und Bildung. Ich nehme an, deswegen haben Hildegards Eltern sie vielleicht auch da reingegeben. Damit sie halt diese Bildung bekommt. Ne?
Ja. War auf jeden Fall ihr Glück, weil wenn die auch so einen Fokus auf die Künste, also die feinen Künste legen, dann war das für sie ja genau richtig mit Musik und Forschung.
Und der Bernhard von Clairvaux zum Beispiel, ihr Mentor, sage ich mal, der sich auch beim Papst für sie eingesetzt hat, der war in einem Orden, der nennt sich Zisterzienserorden. Und das ist eine Abspaltung der Benediktiner. Und der hat diesen Zisterzienserorden um Hildegards Geburt rum gegründet, auch nochmal wirklich geprägt, seinen Ideen. Und zwar durch diese strenge Rückkehr zur Benediktinerregel, strikter Gehorsam, Arbeit, Schweigen, Armut. Und das war ihnen bei den Benediktiner, war das den Zisterziensern nicht mehr strikt genug, nicht mehr streng genug. Und deswegen sind die dahin zurückgegangen. Und was die auch auszeichnet, finde ich auch interessant, ist Marienverehrung.
Mhm.
Bernhard von Clairvaux war also selbst der größte Marienverehrer wohl. Vielleicht hatte der deswegen auch ein Faible für Hildegard, dachte ich so.
Oder zumindest Respekt für Frauen.
Mhm, genau. Du hast ja gerade schon gesagt, was du so von Hildegard kennst, dass sie als Heilkundige tätig ist. Richtig?
Ja, genau.
Dann würde ich darüber mal ein bisschen was erzählen.
Ja, gerne. Das sind auch da gibt es ja Zeichnungen von ihr, irgendwie viele Niederschriften, wo sie halt auch erklärt, was für was in der Medizin gut ist. Da hat sie richtige Durchbrüche gehabt, ne?
Ja, und ist auch heute noch bekannt, auch mit wirklich ihren Büchern. Ne? Also die praktische Erfahrung im klösterlichen Alltag bis jetzt war so Behandlung von mit Kräutern. Das ist ja auch das, worauf sie auch später nochmal eingeht und was sie auch verfeinert. Durch Behandlung durch Ernährungsumstellung und dann auch eben mit Aderlass. Kennst du das noch?
Ja, oh nee, da kribbelt es mir immer in meinen Adern.
Blut rauslassen,
wie lange
ne?
die das gemacht haben.
Und dann Schröpfen machen die mit Blutekeln.
Ja, das ist diese Fluid Theory, diese Flüssigkeiten-Theorie im Körper, dass wir vier verschiedene Flüssigkeiten haben, oder? Und dann du musst immer dafür sorgen, dass die ausbalanciert sind. Ach, furchtbar, nee. Mhm.
Ja, das kommt tatsächlich auch vom alten Aristoteles. Und diese vier Säfte, Körpersäfte, sind Blut, Schleim, gelbe Galle und Schwarz.
Mhm, ja.
Und dann krank ist man dann, wenn diese Säfte im Ungleichgewicht sind.
Genau, ja. Ich glaube, ich habe so viele historische Romane gelesen, dass ich das weiß.
Oder Fantasy oder sowas.
Ja.
Deswegen sind Klöster auch für die Menschen so wichtig der damaligen Zeit, weil da wird dieses Wissen ja bewahrt. Da gibt es die Klostergärten, in denen Heilpflanzen wachsen und da gehen die auch hin, um sich Salben, Tinkturen, Tees und so weiter abzuholen quasi zur Behandlung. Und kurz nachdem Hildegard jetzt ihr Kloster gegründet hat und dann auch dahin zieht und bevor sie wirklich ganz bekannt wird, beginnt sie, ihre naturkundlichen und medizinischen Erkenntnisse systematisch niederzuschreiben. Natürlich wieder mit ihrem Freund Vollmar und der Richardis. Und sie schreibt zwei Schriften, die auch heute noch Grundstein einer ganzheitlichen spirituellen Medizin sind. Das eine heißt Causa et Curae, Ursachen und Heilung. Und dafür braucht die 7 Jahre, um es zu schreiben, 1151 bis 58. In diesem Buch beschreibt Hildegard die Entstehung und Behandlung von Krankheiten. Da verbindet sie eben, wie gesagt, diese traditionelle Klostermedizin mit ihren eigenen Beobachten, Volkswissen und mit ihren Visionen.
Hatten die dann so eine Art Hospiz in dem Kloster? Ich meine, wenn die so viele Beobachtungen hat, das klingt für mich so, als wenn die stationär Leute da hatten.
Wohl auch, ja. Hm. Aber das war nicht die Regel, aber das gab es auch. Also bei Hildegard habe ich das zumindest so gesehen und gelesen. Dann schreibt sie noch ein Werk, das heißt Physica, das Buch der Natur. Und das verfasst sie auch ab 1151, aber das dauert 14 Jahre, also doppelt so lange bis 1165, bis sie das wirklich geschrieben hat. Finde ich auch krass, ne? 14 Jahre an einem Buch zu schreiben.
Aber wenn man bedenkt, ich meine, ist es ja nicht so, dass sie anfängt zu schreiben, nee, so stelle ich es mir zumindest vor, und dann braucht die lange, um ihre Gedanken niederzuschreiben, sondern es ist ja ein Kapitel, das sich dem und dem widmet und dann macht sie im Prinzip ihre Forschung. Das heißt, immer wenn jemand reinkommt, der diese Krankheit hat, kann sie das wieder beobachten. Immer wenn irgendwie was passiert, was damit zu tun hat. Deshalb dauert das so lange. Wenn du ordentlich arbeitest, also wissenschaftlich würde man heutzutage sagen, mhm, und nur eine einzige Person bist, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr lange dauert.
Ja, und die anderen schreiben ja nur auf, ne?
Ja, unsere Studien heutzutage dauern auch mehrere Jahre und da haben wir hunderte von Testpersonen und da arbeiten mehrere Forscher immer dran.
Mhm. Es steht ja auch überall, selbst in ihren eigenen Werken, dass einmal diese visionär geprägte Heilkunde, dass sie sagt, sie ist göttlichen Ursprungs, was aber auch diese genaue Beobachtung der Natur, des Wachsens von Pflanzen, von Tieren und so weiter. Und das Zentrum für Hildegard ist die Viriditas, das ist die Grünkraft. Das ist praktisch ein Bild für Pflanzenwachstum und für Hildegard die göttliche Lebenskraft, die alles durchdringt. Eine Art heilige grüne Energie, kann man sagen. So sagt sie zum Beispiel ein kleines Zitat: Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün. Finde ich schön.
Wie nett, ja.
Zum Beispiel im Indischen ist ja auch das Herzchakra, wenn man diese Chakren sich anguckt, ist auch grün. Oder grün ist die Hoffnung, sagt man doch auch, oder?
Stimmt, ja.
Jetzt kommen wir zu den Nahrungsmitteln. Da habe ich dir auch was zugeschickt. Kannst du ja mal schauen.
Ach so, und zu dem allem, was sie so geschrieben hat, was so die Pflanzen angeht, vielleicht können wir da auch ein paar Sachen verlinken, dass man sieht, wie das gezeichnet ist und so.
Ja,
das finde ich immer schön.
Genau. Finde ich auch.
Solange ein Mensch nüchtern ist, soll er zunächst ein Gericht zu sich nehmen, das aus Früchten und Mehl zubereitet ist, weil dies eine trockene Speise ist und dem Menschen gesunde Stärke verleiht. Auch soll er zuerst eine warme Speise verzehren, damit sein Magen warm ist. Alles Obst und alle Säfte und Feuchtigkeit enthaltenden Dinge, wie zum Beispiel frische Kräuter, soll er bei seiner ersten Mahlzeit vermeiden, weil diese ihm Fäulnis und Schleim sowie Unruhe in den Säften bringen würden.
Mhm. Also das sagen Frühstück, wir auch. Ja, warm.
Früchte und Mehl oder warm. Ja.
Also ich glaube, von Müsli. So Smoothies hätte sie nichts gehalten. Ne?
Ja.
Das ist so typisch für Hildegard, die verbindet das halt eben mit diesen vier Säften, Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle. Und dazu kommen für sie noch die vier Zustände trocken, feucht, kalt und warm. Und das wäre jetzt ja warm.
Und trocken.
Ja, 4 Jahre ist es her, da war ich ja in Indien zu der Ayurveda-Kur 3 Wochen. Und da mussten wir auch, bevor wir irgendwas anderes zu uns genommen haben, morgens nach dem Aufstehen einen 1/2 Liter warmes Wasser trinken.
Das habe ich auch schon häufiger gehört. Da sind die Briten mit ihrem Tee natürlich ganz weit vorne.
Tee und Porridge. Porridge wird ja genau da rein, auch mit Getreide.
Also, gut, da ist Milch drin, da wird sie wahrscheinlich auch nicht viel von halten.
Nee, wahrscheinlich nicht, nee.
Wobei das klassische Porridge ist auch mit Wasser.
Sie ordnet diesen 4 Säften auch die 4 Grundelemente Erde, Wasser, Luft zu und die 4 Zustände trocken, feucht, kalt und warm. Blut, feucht und warm. Schleim, feucht und kalt. Gelbe Galle, trocken und warm. Schwarze Galle, trocken und kalt. Harry Potter-mäßig suche ich mir mal die Alraune aus. Da habe ich dir auch ein Bild zugeschickt. Das kannst du dir vielleicht mal angucken. Und daneben steht auch ein Zitat von ihr.
Stimmt. Die Alraune, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für Harry Potter das Vorbild für diese... wie heißt denn nochmal die magische Pflanze, die sie umtopfen müssen, die dann so schreit?
Genau, das ist die Alraune. Und warum? Weil die sieht ja aus, die Wurzel, wie ein Mensch. Kannst du das erkennen?
Ja, genau.
Also
ja,
oben das absolut. Kleine Gesicht und das unten wie so ein Bein. Und also total, oder?
Ja, absolut. Die Alraune ist heiß und ein bisschen wässrig. Sie breitet sich aus der Erde aus. Aus jener Erde, aus der Adam geschaffen wurde. Das heißt auch in Harry Potter Alraune.
Ja, ja. Genau, deswegen sage ich ja, das ist total lustig, dass das da auch vorkommt. Ne? Daher kennen es wahrscheinlich die heutigen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Mhm, stimmt.
Die Alraune feucht und warm, das war Blut. Ne? Also die steht für Hildegard dann in Beziehung zum Blut, zum Lebenssaft, zur Lebenskraft, zur Herzensenergie. Und sie beschreibt ja weiter diese Pflanze als eine Pflanze, die sich über die Erde ausbreitet, aus der Adam geschaffen wurde. Das ist ja auch so typisch eben immer die Verbindung zur Bibel, zum Göttlichen. Hier in dem Fall dann zum biblischen Schöpfungsbild. Dann schreibt sie dann weiter, dass die Ähnlichkeit der Wurzeln mit dem Menschen dazu führt, dass die Einflüsterungen des Teufels bei dieser Pflanze stärker und heimtückischer seien als bei anderen. Deshalb könne der Mensch durch die Alraune zu guten wie schlechten Wünschen ermuntert werden, wie durch Götzenbilder.
Mhm.
Und dann warnt Hildegard in ihrem Buch ausdrücklich vor der magischen Verwendung der Pflanze. Ja, weil das ist ja im Mittelalter so, da gibt es ja die Mystiker und man ja zum Beispiel irgendwie, dass man Gold machen kann oder also so an viele Sachen, wo wir heute wissen, das kann eigentlich nicht sein. Und da stellt sie natürlich als Kind ihrer Zeit dann auch immer die Verbindung vor. Und wichtig finde ich dann, dass immer bei ihr so konkrete Anweisungen folgen. Zum Beispiel sagt sie, wie man die Alraune reinigen muss, damit sie die schädliche Wirkung verliert und nur noch die gute Wirkung übrig bleibt. Man soll diese Wurzel nach dem Ausgraben sofort für einen Tag oder eine Nacht in eine sprudelnde Quelle legen. Dann werde der widrige Saft entfernt, der für ihre unheilvollen Wirkungen verantwortlich sein. Wenn man das nicht tut und sie einfach mit Erde lagert und verwendet, kann die Alraune magischen Schaden verursachen. Krass, ne?
Okay.
Mhm. Also da siehst du auch, es ist ja ganz viel Wahres drinnen in dem, was sie sagt, so zur Wirkung. Also hat sie super gut beobachtet halt, aber dann eben auch immer mit dem Heilwissen des Hochmittelalters verbunden, wo man dann, was einem heute ein bisschen seltsam vorkommt, ne?
Wobei ich sagen muss, dass, also ich glaube nicht, dass das bei ihr der Fall ist, aber viele Leute mussten das ja auch machen. Das sind so eine Art Disclaimer gewesen. Wenn du nicht immer alles mit Gott und Religion in Verbindung gebracht hast, dann gab es nachher Ärger. Deswegen hat sie auch erst gefragt, ob das okay ist mit den Visionen. Deshalb muss sie jetzt immer wieder schreiben, diese Pflanze kommt aus der Erde, irgendwas mit Biblisches mit reinbringen, aus der auch Adam geschaffen wurde. Also das ist so eine Art Absicherung, glaube ich, damit es niemals heißen kann, dass sie eine Hexe ist, weil sie immer gesagt hat, nein, ich sage ja hier ganz genau, dass es in Bezug auf die Bibel und auf den Glauben steht. Ja.
Ne, weil die ganzen heilkundigen Frauen wurden ja als Hexen verbrannt und das ganze Wissen ging auch mit ihnen dann teilweise. Ne?
Die ist halt super schlau.
Die ist wirklich klug. Ne? Und dann sagt sie zum Beispiel, wenn ein Mensch sich in Traurigkeit verliert, sich erschöpft fühlt und seelische Schmerzen hat, dann kann man mit Alraune heilen. Also so ein Therapieansatz ist das im Grunde. Ne? Also sie beschreibt aber nicht nur Pflanzen und Tiere und Lebensmittel, sondern auch zum Beispiel Dinge wie Edelsteine nach ihrer Wirkung. Für Hildegard von Bingen können auch Klänge heilen, Worte können heilen. Edelsteine zum Beispiel tragen für Hildegard eine unsichtbare Kraft in sich. Sie spricht von der Edelsteinenergie, die unser innerstes Heilungszentrum berührt und die göttliche Ordnung in uns stärkt. Da kann ich ja auch nochmal was verlinken vielleicht für die das interessiert. Und ganz berühmt ist sie für ihre Gewürzkunde. Heilkräuter haben für sie Wirkung und sie beschreibt hunderte von Pflanzen. Besonders wichtig für sie sind Bertram für die Verdauung und Galgant, was als durchblutungsfördernd und magenstärkend identifiziert. Auch beschreibt sie die Verwendung dieser Gewürze in der Ernährung, zum Beispiel auch für Ingwer. Ingwer, Bertram und Galgant werden bei Hildegard zu Küchlein verarbeitet und in Dinkelteig getrocknet und dienen dann als Krankenkost. Du als Alkoholliebhaberin, gezwungenermaßen, weil du in London, in England lebst, wo ja nicht unwesentlich getrunken wird, habe ich was zu den Weinen von Hildegard und von Bingen rausgesucht. Da kannst du mal gucken. Ich habe jetzt mal das Rezept für den Wermutwein dir geschickt.
Ja, Wermutwein klingt ja sehr spannend. Das hast du mir dazu geschickt. Das, was ich ganz cool finde, ist es ein Rezept für den Wein, aber auch für eine Salbe und eine Tinktur. Also sie scheint schon auch immer für jedes Kraut dann verschiedene Anwendungen und auch wofür die gut sind, aufzuschreiben. Und zum Beispiel bei dem Wermutwein unterdrückt das anscheinend die Nierenschwäche und die Melancholie in dir. Es macht die Augen klar und stärkt das Herz. Das ist ihre Beschreibung dazu.
Wahrscheinlich unterdrückt es die Melancholie, umso mehr Alkohol drin ist, umso besser.
So funktioniert das auf jeden Fall bei mir. Auf jeden Fall klingt das Rezept extrem eklig, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass wir haben es ja auch bei dir im Garten gefunden letztens.
Wermut. Ja, da wächst ja hinten viel Wermut.
Mhm. Richtig, wir könnten das jetzt nachmachen, das Rezept. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir es möchten. Das ist ein Strauß frische Wermutblätter mit 3 Flaschen Weißwein, 3 Esslöffel Apfelessig und dann nochmal 250 Gramm Honig. Also ich würde sagen, wir können uns ja mal opfern für unsere Hörerinnen und Hörer und das mal ausprobieren. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das besonders lecker ist.
Ja. Ja. Und was ich auch witzig finde, ist, die Wermutblätter, die legt ihr ja nicht in den Wein rein, sondern mit Hilfe von der Frischsaftpresse entsaftet ihr den quasi und dann kommt dieser Wermutsaft dann in den Wein.
Noch schlimmer.
Lecker. Nee. Aber man sieht immer wieder, Hildegard betont ständig diese enge Verbindung zwischen Körper und Seele. Und was ich auch toll finde, gerade so in dieser psychosomatischen Richtung oder Forschung, dass sie sagt, wer nicht an die Heilung glaubt, kann auch nicht gesund werden.
Mhm. Gut, Placebo.
Und umgekehrt, wer seelisch leidet, wird körperlich krank.
Ja, das stimmt natürlich, das weiß man ja heutzutage.
Und deswegen ist Hildegards Naturheilkunde auch so modern und trotzdem spirituell. Man findet es heute wieder in pflanzenbasierter Medizin, in ganzheitlicher Heilkunde und eben auch in Therapierichtungen. Hildegard verbreitet jetzt ihre Heilkunde auf 3 Wegen. Einmal habe ich ja schon erwähnt, durch die Veröffentlichung ihrer Schriften Physicae und Causa et Curae. Dann aber auch durch ihre praktische Arbeit in ihrem eigenen Kloster Rupertsberg, wo sie dann im Gegensatz zu vorher, wo sie nur einen winzigen Kräutergarten hatte, jetzt wirklich viel Wert darauf legt, auf ihren Kräutergarten, auf den Anbau von Heilpflanzen und auch, dass ihre Mitschwestern Tees, Salben, Weine, Kräutergebäck und so weiter mischen, erproben, alles dann ihr sagen und dann gemeinsam mit ihr aufschreiben. Und alles dann eingebettet auch immer in spirituelle Rituale. Bei vielen Sachen sagt sie auch, da muss man das und das Gebet zu sprechen. Und dann, da sie ja immer berühmter wird, gibt sie auch durch Briefe oder Leute, die zu ihr kommen, auch berühmte Leute, Heil- und Ratschläge an Kranke, an Äbte, an andere Äbte und Äbtissinnen, an Fürste und Fürstinnen. Und so verbreitet sich das im Volk, sage ich mal, dass ihre Medizin auch außerhalb des Klosters wirkt.
Auf jeden Fall schlau, dass sie da die verschiedenen Wege nutzt, weil ansonsten hätte ja wahrscheinlich keiner von ihr gehört, wenn das nur geschrieben wäre. So ein bisschen das mittelalterliche Marketing.
Ja, das mittelalterliche Instagram oder so. Und so korrespondiert sie wirklich mit Leuten wie Papst Hadrian IV., Papst Alexander III. Sie hat viele Päpste erlebt. Und auch mit Kaiser Friedrich Barbarossa und anderen hochgestellten Persönlichkeiten. Und sie warnt auch, also wird auch politische Mahnerin sozusagen zum Beispiel. Ab 1155 schreibt sie sich mit Friedrich Barbarossa und warnt ihn vor Machtmissbrauch.
Oh, okay.
Auch Heinrich der Löwe gehört zu den Empfängern ihrer Mahnbriefe. Ihre Briefe sind dabei aber mehr als geistliche Mahnungen. Sie enthalten wirklich klare politische Aussagen. Und je berühmter sie wird, desto mehr werden in ganz Europa dann ihre Aussagen auch beachtet. Ab 1157 tritt Hildegard mit Elisabeth von Schönau, so heißt die, in Briefkontakt. Ich habe dir auch noch mal ein Bild von ihr geschickt. Das sind ja oft nur Zeichnungen oder so, die man hat. Ja, wie sie zu der Zeit ungefähr ausgesehen hat.
Ich weiß, das erinnert mich ein bisschen an das Bild, das du mir davor geschickt hattest, wo man sieht, wie sie ihre Visionen aufschreibt.
Das ist auch beides aus, sind das Zeichnungen aus Kivias.
Also man sieht wieder, wie sie da sitzt und so eine Eingebung hat. Diesmal ist es in Form von einer weißen Taube, also dem Heiligen Geist. Und sie hat eine Feder in der Hand und schaut andächtig zum Himmel, kann man vielleicht
sagen. Ich glaube, diese Feder könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Schreibfeder ist, weil sie hat ja auch so praktisch so ein Skript und dass sie praktisch, sie empfängt diese Vision und schreibt die gleich auf. So habe ich mir das erklärt, ne?
Ja, absolut. Aber ich meine, diese Zeichnungen sehen alle Leute gleich aus, weil du gesagt hast, so muss die ausgesehen haben zu der Zeit. Die sieht aus wie alle Frauen zu der Zeit.
Dann guck mal ein Bild weiter, weil heutzutage kann man ja, wenn man diese ganzen Bilder, die Skulpturen, so alles, was aus dieser Zeit, aus ihren eigenen Werken auch ist, kann man ja mit ChatGPT und anderen Computerbearbeitungsprogrammen zu einer Version machen, wie sie wirklich ausgesehen hat, wahrscheinlich.
Das ist auch eine gute Idee, dass du das gemacht hast. Oh ja, das stimmt. Da sieht, ja, die sieht wie ein ganz normaler Mensch aus, ne? Wer weiß, ob das dann stimmt, aber das müssen wir auf jeden Fall auch verlinken. Das ist ja cool. Mhm. Also, da ist sie wahrscheinlich schon so Ende 40, was würdest du sagen?
Genau, die ist ja 1058 geboren und jetzt kommen wir zu den Jahren 1150 bis 65. Also da ist sie genau Mitte 50 bis Anfang 60 dann so. Das sieht auch noch jung aus, ne? Laut ChatGPT.
Ja, das stimmt. Weil sie eine gute Ernährung hatte, Mama.
Und immer gebetet hat bei der Einnahme ihres Weines.
Ich finde das cool, dass sie dann auch mit anderen Frauen also diese Correspondence hatte.
Ja, und es sind also über 300 Briefe von ihr auch enthalten. Und deswegen ist das auch bis heute so gut überliefert alles, ne? Weil es eben diese Werke von ihr gibt, die sie geschrieben hat und die Briefe, die sie geschrieben hat. Da kann man das, glaube ich, ganz gut konstruieren. Ich bin ja keine Historikerin, aber das hatte irgendwie alles so Hand in Fuß in diesen Biografien, die ich über sie gelesen habe. Und was sie auch auszeichnet, ist, dass sie tatsächlich Pilgerreisen unternimmt. 1158 die erste mit Ziel Mainz und Würzburg und dann folgen dann im Laufe der Jahre weitere. Und 1170, da ist sie ja schon 72 Jahre alt, ist dann die letzte und da Ziele Köln und Siegburg unter anderem. Da kommt die nach Köln, da tell die Art. Also die mindestens 4 dokumentierte Predigt- oder Pilgerreisen gibt es. Und bei allen ist sie halt 60 Jahre schon alt ungefähr oder älter.
Gott, ich könnte das jetzt nicht. Ich bin halb so alt.
Du reist doch ständig zwischen London und überall hin und her.
Aber ganz sicherlich nicht zu Fuß. Ich bin letztens 4 Stunden lang durch Parks gelaufen und hatte am nächsten Tag Muskelkater.
Alters Training nützt nichts, ne? Im Bodybuilding Studio. Und es ist wirklich außergewöhnlich, in diese Reisen, weil als Frau, als Nonne, als Äbtissin, das macht sonst keiner. Das machen Männer, aber nicht Frauen. Aber sie macht's halt. Sie setzt sich ja über vieles hinweg, was Frauen ihrer Zeit eigentlich tun dürfen und sollen. Sie ist schon ein willensstarkes Köpfchen, ne? Und natürlich, Laura, die Pilgerreisen im Auftrag Gottes. Eine Vision, hat ihr das gesagt, dass wir das machen sollen? Wir kennen das ja schon. An ihrem letzten großen Werk, dem Liber Divinorum Operum, dem Buch der göttlichen Werke, arbeitet sie von 1163 bis 1174. Also man sieht auch mit diesem Physiker, überschneidet sich. Also sie schreibt tatsächlich immer an mehreren Büchern gleichzeitig, will ich mal so sagen. Das sind also 10 Jahre, in denen sie das schreibt. Und da vereint sie ihre mystischen Visionen, kosmologische Deutungen und eine umfassende Gottes- und Weltsicht. Und dieses Werk gilt als theologisch und visionär am tiefsten, gehaltvollsten ist von ihren 3 Hauptwerken. Und ihr Alterswerk, das passt ja dann, finde ich, auch diese theologische und philosophische Tiefe. In diesem Werk beschreibt Hildegard den Menschen als Teil des göttlichen Plans, eingebettet in ein großes Universum aus Licht, Klang und Ordnung. Auch schön, ne?
Ja.
In der Blütezeit lebten am Rupertsberg zwischen 50 und 60 Nonnen. Das ist sehr viel für die damalige Zeit und somit ist der Rupertsberg dann ein bedeutender Konvent. Die Nonnen stammen fast ausschließlich aus dem Adel. Die Mitgift, die sie mitbekommen, ist hoch, doch dafür erhalten sie bei Hildegard umfassende Bildung, Heilwissen und spirituelle Führung. Dann hat Hildegard eine Vision wieder und sie beschließt, ein zweites Kloster zu gründen. Das ist 1165 und das Kloster heißt Aibingen. Da habe ich dir auch mal ein Foto geschickt.
Das kenne ich doch aber, das Kloster Aibingen.
Ja, genau, das kennst du. Aber nicht das. Das alte ist zerstört worden und das ist dann der Neubau. Das Kloster, was ich dir jetzt als Bild zugeschickt habe aus der Zeit, ist das alte Kloster. Das finde ich auch so beeindruckend, weil mit dem Kloster Aibingen will Hildegard gezielt nicht adlige Frauen ansprechen und denen eine geistliche Heimat bieten.
Das ist ja toll.
Ja, ne? Finde ich auch total modern. Und der Ort ist wieder strategisch sehr gut gewählt. Wieder ist es am Rhein und zwar fast genau gegenüber von ihrem Kloster Rupertsberg. Und dort entsteht dann auch eine lebendige Schwesterngemeinschaft mit eigener Prägung. Eigentlich kann man sich von den beiden Klöstern aus bei guter Sicht zuwinken, sag ich mal.
Das ist ja auch schön, weil man hatte ja keine Autos. Das heißt, die konnten sich auch gegenseitig besuchen und wahrscheinlich auch für sie ist eine bessere Kontrolle, dass alles richtig läuft in dem Kloster. Wissen wir also ungefähr, wie viele Nonnen am Ende in den beiden Klostern waren?
Also das eine hatte ich ja eben schon gesagt, 50 bis 60. Und bei Aibingen ist es nicht genau überliefert, aber es ist ein ganzes Stück kleiner wohl als der Rupertsberg.
Ist eins der beiden Kloster heute noch aktiv?
Ja, Aibingen, das wurde dann neu gebaut. Also damals überquerte Hildegard selbst noch regelmäßig den Fluss. Also sie ernennt in Aibingen nicht jemand anders zur Oberin oder Äbtissin, sondern leistet beide Konvente. Ich sag gleich nochmal was, wie das weitergeht mit Aibingen. Ja? Ich wollte jetzt nur mal gerade sagen, dass sie dadurch sich aber auch, weil sie ja nicht mehr die Jüngste war, körperlich sehr verausgabt hat. Und ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass sie nicht mit unerschütterlicher Gesundheit gesegnet war, im Gegenteil. Und so leidet Hildegard jetzt häufig unter körperlichen Krankheiten und auch unter seelischer Erschöpfung. Aber sie wäre nicht sie, wenn sie trotz aller Schmerzen weiter arbeiten würde, getrieben von ihrem inneren Auftrag, ihre Botschaft zu vollenden, sage ich mal.
Wie toll.
Und ihre Kraft, sagt sie ja auch immer wieder, bezieht sie aus der Überzeugung, dass sie ein Werkzeug Gottes ist. Aber dann kommt wirklich ein schwerer Schicksalsschlag für Hildegard. Im Jahr 1173 stirbt nämlich ihr treuester Helfer, wie sie ihn nennt, Vollmar.
Oh, okay. Boah, die waren dann aber echt lange als Duo unterwegs.
Mhm. Die waren fast 70 Jahre zusammen, in Anführungsstrichen.
Die ist ja super alt geworden für die Zeit. Die meisten Leute sind da ja mit 30 gestorben.
Mhm. Ja, als Vollmar stirbt, ist sie 75.
Wahnsinn.
Ja, und der fehlt ihr selbst. Das übernimmt dann zwar eine weitere enge Vertraute, eine Nonne, Guibert, ein schöner Name von Gimblou, die Korrespondenz und ihre Unterstützung bei dem Niederschreiben, aber Vollmars Rolle kann, glaube ich, niemand ganz ersetzen. Im Jahr 1178, also 5 Jahre nach Vollmars Tod, gerät Hildegard in einen ganz schweren Konflikt mit der katholischen Kirche. Und zwar beerdigt sie auf dem Klosterfriedhof in Rupertsberg einen exkommunizierten Ritter. Das geht ja nicht, ne? Also wenn du nicht christlich bist, darfst du der ja auch nicht beerdigt werden. Und sie macht das aber, weil sie sagt, vor seinem Tod hat er die Sakramente empfangen und Reue gezeigt. Der Name ist nicht überliefert und keine Hinweise, dass sie irgendwie eng vertraut oder befreundet waren, sondern sie macht das wirklich nur, weil er diese Reue gezeigt hat und weil sie glaubt, dass Gottes Urteil wichtiger ist als formale Kirchenstrafe oder Formalien generell.
Das ist aber wirklich sehr modern. Absolution hat der im Prinzip empfangen am Sterbebett.
Der Bischof von Mainz, der gerät jetzt darüber in totalen Konflikt mit ihr und befiehlt ihr, dass sie ihn wieder ausbuttelt, sage ich mal so salopp, und dass er da nicht liegen darf. Aber sie schreibt dann in einem Brief sinngemäß, Gott allein kennt die Herzen der Menschen und niemand darf einem ein christliches Begräbnis verweigern, der sich Gott wieder zugewandt hat.
Wow.
Und sie tut das nicht leichtfertig.
Naja, das klar, der Bischof von Mainz war zu der Zeit und noch mehrere hundert Jahre lang einer der wichtigsten, also Bischöfe Deutschlands.
Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen zwei Dinge. Einmal ihre unerschrockene Haltung gegenüber kirchlichen Autoritäten, aber auch, dass sie natürlich inzwischen sehr berühmt geworden ist.
Am Anfang hätte sie sich das nicht getraut.
Nee. Und sie wird jetzt mit einem sogenannten Interdikt bestraft. Sie dürfen im Kloster Rupertsberg keine Gottesdienste mit Gesang mehr feiern und dürfen die heiligen Sakramente im Kloster nicht mehr empfangen werden.
Wie petty, würde man im Englischen sagen, oder? Hat der nichts Besseres zu tun, der Bischof, als einer alten Frau noch irgendwie querzukommen? Unmöglich.
Und dann schreibt sie auch wieder ganz viele theologisch begründete Briefe und am Ende setzt sie sich durch. Nach langem und zähem Konflikt wird die Strafe von der Mainzer Kirchenleitung 1179, also über ein Jahr später, wieder aufgehoben. Es ist also nicht der Papst direkt, sondern die Autoritäten vor Ort, die es zurücknehmen. Aber Historiker vermuten, dass ihr guter Ruf und ihre Netzwerke zu den hochgestellten Persönlichkeiten doch ein bisschen geholfen haben könnten bei dieser Entscheidung, in Mainz zum Einlenken zu bewegen. In den letzten Jahren vertieft Hildegard nebenher aber auch ihr Wissen über Körper, Geist und Seele immer mehr. Und sie behandelt zum Beispiel auch spezifische Themen wie Frauenkrankheiten, seelische Krisen und betont die Kraft von Klang und Musik. Über die Alraune haben wir ja eben schon gesprochen, aber man muss sich ins Gedächtnis rufen, sie ist halt ein Mensch ihrer Zeit. Und in ihren Werken und in ihrer Welt sind Engel, Dämonen, Teufel keine Symbole oder Metaphern, sondern reale Kräfte. Sie glaubt, Menschen sind eingebettet in ein kosmisches Gefüge, das von Gott gelenkt, aber von dämonischen Mächten bedroht wird. Ihre Versionen beschreiben deswegen auch nicht nur himmlisches Licht, sondern auch apokalyptische Szenen, Höllenstürze, dämonische Kräfte. Gleichzeitig nutzt Hildegard aber ihr Wissen über Heilpflanzen, Natur und Musik, um zu zeigen, der Mensch kann durch Weisheit, Glaube und Lebensführung das Gleichgewicht wiederherstellen. Hildegard von Bingen schreibt nur als Beispiel nicht nur über Visionen und Heilpflanzen, sondern beschäftigt sich auch mit Tieren. In ihrem naturkundlichen Werk Physiker widmet sie Tieren sogar ein eigenes Buch, sage ich mal. Sie beschreibt aber nicht nur Haus- und Wildtiere, sondern ganz mittelalterlich geprägt auch Fabelwesen, mythische Geschöpfe und Tiere, die in der Natur nie gesichtet wurden. Aber für Hildegard ist das kein Widerspruch, denn diese Tiere sind mehr als nur Kreaturen aus Fleisch und Blut, sie sind Spiegel der Schöpfung. Ich habe dir zum Beispiel mal ein Bild geschickt von einem Basilisken, weil das kommt auch in Harry Potter vor.
Das stimmt, ja. Vielleicht war J.K. Rowling ja ein Hildegard von Bingen-Fan.
Das hört sich ein bisschen an. Für Hildegard ist der Basilisk eine Mischung aus Hahn und Schlange mit einem tödlichen Blick. Sie sagt, der Basilisk hat einen vogelartigen Kopf, tötet durch seinen Blick und verbirgt sich in seinem eigenen Atem. Und sie schreibt sogar, wie man Basilisken herstellen oder züchten kann. Sie sagt, ein alter Hahn oder eine alte Henne legt ein Ei. Aber kein gewöhnliches Ei, sondern ein kaltes, faules Ei. Und das wird nicht bebrütet, sondern im Mist ausgebrütet, von der Sonne. Und aus diesem Ei schlüpft dann kein Küken, sondern ein Monster, der Basilisk. Ein Tier, das durch seine bloße Gegenwart Unheil bringt.
Sehr fantasievoll.
Am 17. September 1179 ist es dann leider soweit. Hildegard stirbt in ihrem Kloster auf dem Rupertsberg. In tiefer innerer Ruhe. Ihre letzte Vision beschreibt sie als stilles Leuchten, ein Gefühl des Heimkommens.
Oh, das ist auch schön irgendwie, ne? Mhm. Ein Alter mit so einem tollen Werk und dann in Ruhe mit einer letzten Vision zu sterben, das klingt auch nicht so schlecht, muss ich sagen.
Mhm. Zunächst wird sie beigesetzt in der Klosterkirche von Aibingen, also von dem anderen Kloster, nicht am Rupertsberg. Und dort entsteht ein bedeutender Wallfahrtsort, der über Jahrhunderte gepflegt wird und auch heute noch bekannt ist. 1632, da hast du ja eben nachgefragt, wird das Kloster Rupertsberg im Dreißigjährigen Krieg zerstört und es wird nie wieder aufgebaut. Und Aibingen, das Kloster, das wird im Zuge der Säkularisation 1803 aufgehoben. Das ist ja die Enteignung und Aufhebung kirchlicher Institutionen. Ne? Mhm. Das war damals, weil die nicht mehr alle unterhalten konnten, der häufig verbreitet und wurde auch dann eben von weltlichen Menschen denen abgekauft, den geistlichen Oberen.
Bereits im 16. Jahrhundert wird Hildegard dann als Heilige verehrt von den Menschen, aber sie ist nie offiziell dazu ernannt worden, bis tatsächlich zum Jahr 2012. Erst da bestätigt Papst Benedikt XVI., der frühere Josef Ratzinger, ihre Heiligkeit durch eine sogenannte Äquivalentkanonisierung.
Das ist aber spät, ne?
Ja, überleg mal. All die Zeit wurde sie als Heilige bis 2012.
Und dann auf einmal. Hm.
Bei dieser Äquivalentkanonisierung handelt es sich um eine offizielle Papstentscheidung, die eine jahrhundertealte Verehrung anerkennt, ohne den üblichen Heiligungssprechungsprozess. Und gleichzeitig verleiht er ihr einen Titel, und zwar den Titel der Kirchenlehrerin.
Oh, das passt aber schön zu ihr, ne? Ich hätte es vielleicht sogar eher Forscherin bezeichnet, aber Lehrerin ist auch schön.
In der katholischen Kirche gibt es offiziell 37 Kirchenlehrerinnen und Kirchenlehrer, 33 Männer und 4 Frauen. Davon ist eine Hildegard. Dann gibt es noch Therese von Avila, Katharina von Siena und Therese von Lisieux. Das sind die 3 anderen, der Vollständigkeit halber. Ja, und so wird Hildegard bis heute verehrt als Heilige und ihre Werke sind Gegenstand moderner Forschung und spiritueller Praxis. Sie inspiriert und inspiriert Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Heilkundige und alle, die nach Sinn und nach Tiefe suchen. Ihr Leben ist ein Zeugnis weiblicher Kraft, Intelligenz und göttlicher Berufung im Mittelalter bis heute. Sie war ein echtes Allround-Talent. Ärztin, Komponistin, Schriftstellerin, Visionärin, Theologin, Predigerin, Mystikerin, Streiterin gegen Machtmissbrauch.
Ja, man würde sie heute oder seit der Renaissance als Omnis Universalis bezeichnen.
Ja. Und das alles als Frau im 12. Jahrhundert hat sie geschafft, in einer Welt, in der Frauen kaum eine Stimme hatten. Und so, finde ich, ist sie zu Recht eine Ikone für weibliche Bildung, für geistige Freiheit und den Mut, sich gegen Widerstände zu behaupten. Das war's, Laura. Das war unsere Folge über Hildegard von Bingen.
Wie schön.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Auf die Folge habe ich mich echt gefreut.
Ja. Was hast du so mitgenommen? Was hat dich am meisten beeindruckt?
Ziemlich viel. Deswegen ist es vielleicht schwer zu sagen, was genau. Aber vor allen Dingen, und ich glaube, das ist so ein Punkt, der generell unterschätzt wird, finde ich, hat sie das einfach super schlau alles gehandhabt. Im Sinne von Marketing ist vielleicht nicht das Richtige, aber die Art, wie sie es dargestellt und verkauft hat, sehr vorsichtig. Also dieses, es ist eine Vision von Gott und immer erstmal mit einer männlichen Vorreiterrolle abgesprochen, weil, das darf man nicht vergessen, es war halt, wollte ja keiner, dass Frauen zu der Zeit irgendwas machen, dann ist man relativ schnell als Hexe verbrannt worden. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich ziemlich schnell irgendwie bergab gegangen. Aber sie hat das super gut verkauft und was so danach klingt, ist, ich war nicht dabei, so viel Quellen oder aus den Quellen herauszulesen, ist es schwer, aber es klingt auch so, als wenn die so andere Frauen mitgenommen hat, also so mitgezogen hat. Also dieses Kloster, was sie dann noch gegründet hat und auch anderen Frauen geholfen hat. Und das mag ich immer besonders gerne, wenn man bei anderen Frauen sieht, okay, klar, die haben es geschafft, aber sie haben auch noch andere Frauen irgendwie dadurch bestärkt.
Ja, und auch, dass sie später ihr Kloster dann aufgemacht hat. Also sie hat ja das zweite Kloster dann eben für Nichtadlige gegründet. Ne?
Ja, voll cool.
Ja, mich hat vor allem die Vielseitigkeit überrascht. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kenne gar keinen Menschen oder mir fällt sonst keiner an, der so vielseitig ist. Die war ja auf allen Gebieten einfach talentiert. Mhm. Das war auch so ein blinder Fleck. Ich suche ja immer am Ende, wenn ich was finde, noch was als blinder Fleck raus. Die hat tatsächlich eine geheime Sprache erfunden. Ein Geheimalphabet.
Oh.
Ja, die nannte sie Lingua Ignota und ist das erste bekannte Beispiel für eine vollständig konstruierte Sprache in Europa. Auch wieder hier, Harry Potter.
Cool.
1000 Wörter hat die, hauptsächlich Substantive. Zum Beispiel hat sie für Gott das Wort Aigons oder Suegens, ich weiß nicht, ob es richtig spricht, für Mensch. Also wirklich eine komplett eigene Sprache hat sie erfunden.
Mit wem sie da wohl, also wofür sie das wohl verwendet hat?
Es gibt verschiedene Deutungen. Also einmal sagen manche, das war ein mystisches Kommunikationsmittel. Dann natürlich, was ihr entspricht, das war eine heilige Eingebung für eine reine Sprache. Oder andere haben gesagt, so nach dem Motto, ihr war langweilig, also es ist künstlerischer Ausdruck. ihre kreative Auseinandersetzung, weibliche Autonomie wird es natürlich auch gerne heute mal für genommen, aber ist schon krass.
Ja, auf jeden Fall. Bei ihr würde mich wirklich mal, also das ist so auch eine Frau, also ich finde ja bisher viele der Frauen beeindruckend, die wir hatten, aber irgendwie aus deinen Erzählungen vor allen Dingen kam auch immer so ein Charakter mit raus. Also man konnte sich, oder ich konnte mir immer so ein bisschen vorstellen, ah okay, ich weiß, wie sie in Gesprächen reagiert oder was das wahrscheinlich für eine Persönlichkeit ist. Das sind trotzdem nur Mutmaßungen, aber trotzdem hatte ich so einen Charakter von der Person im Kopf. Und das habe ich jetzt bei ihr nicht. Also die würde ich tatsächlich auch gerne mal treffen, um mich mit ihr zu unterhalten, um zu verstehen, was für eine Person sie wirklich war. Also war sie schüchtern und hat da sehr gläubig zurückgehalten und leise gelebt? Oder war sie so ein Social Butterfly, wie man heute sagen würde? Das würde mich total interessieren, aber geht halt leider nicht.
Ja, dafür ist es dann doch zu weit weg, ne? Über 800 Jahre, das ist natürlich schon auch das, was überliefert ist, immer im Blick der Zeit zu sehen und auch, wie wollte sie dastehen, dadurch, dass sie die Bücher auch geschrieben hat oder wie wollten die, wie der Vollmer, die das auch aufgeschrieben haben, sie darstellen lassen. Das ist einfach sehr, sehr weit weg.
Hat mir auf jeden Fall total gut gefallen, die Folge. Danke, Mama, fürs Vorbereiten.
Ja, gerne.
Und falls es unseren Hörerinnen und Hörern auch gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns folgt, liked und mit unserem Social Media Content agiert und uns vielleicht auch weiterempfehlt an andere Frauen, die das oder andere Freunde, Familienmitglieder, die das interessiert. Und ich bin schon gespannt auf die nächste Folge, die du vorbereitet hast, Mama. Aber bevor wir jetzt das endgültig beenden, hast du mir wahrscheinlich wieder ein kleines Zitat mitgebracht, oder?
Ja, das ist so ein leiser Gedanke, der bleibt. Ein Gedanke zum Mitnehmen, nenne ich es ja immer. Und der ist natürlich auch von Hildegard selbst und er ist ganz kurz. Und damit verabschiede ich mich dann auch von euch und von dir, Laura, in die Woche. Alles, was lebt, leuchtet. Tschüss!
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.